Willkommen bei Geladen. Hier kommt die Zukunft zu Wort. Über das Wetter reden wir meistens dann, wenn wir eigentlich nichts zu sagen haben. Im Aufzug, im Lift, in der Kaffeeküche. Es ist quasi unser klassisches Smalltalk-Thema. Harmlos und unverbindlich. Ernsthaft über das Wetter wird aber erst dann gesprochen, wenn es uns wirklich betrifft. Wenn Straßen unter Wasser stehen, wenn Hitze belastet oder Starkregen zur Katastrophe wird. Dann fragen wir uns, ist das normal? Gab es das früher auch schon? Oder ist das jetzt eben schon der Klimawandel? Gleichzeitig prasseln dann super viele Schlagzeilen auf uns ein. Rekordhitze, Jahrhunderthochwasser, Extremwetter. Fast jedes Ereignis ist auch schon historisch. Aber was davon ist jetzt wirklich wissenschaftlich belegbar? Was ist tatsächlich außergewöhnlich? Und was ist Zuspitzung? Genau darüber wollen wir heute sprechen. Unser Gast heute ist Meteorologe, Wissenschaftsvermittler und online bekannt als der Klimajäger Andreas Jäger.
Hallo, mein Name ist Andreas Jäger. Ich bin schon relativ lange mit dem Thema unterwegs. Vor allem habe ich früher viele Wetterberichte gemacht und Klimadokumentationen. Aber in den vergangenen Jahren, so circa seit Corona 2020, haben wir wirklich ganz stark dem Klima zugewandt. Sehe das Problem beim Klima weniger im Verständnis vom Klimaproblem, sondern in der Kommunikation. Und deswegen sehe ich mich ein bisschen als Klimakommunikator und nenne mich sozusagen auf Social Media, Insta und LinkedIn vor allem, nenne ich mich da Klimajäger.
Ja, Andreas, vielen lieben Dank, dass du da bist. Du hast jetzt eigentlich schon die erste Frage von mir vorweggenommen.
Oh, das ist schade, das tut mir leid, Anna. Das hätte ich jetzt wissen müssen, nicht nur die Fragen alles lesen gut. müssen vorher.
Auf den Social-Media-Plattformen bist du eben als der Klimajäger unterwegs. Was jagst du denn genau?
Es hat sich halt so angeboten, das Plakativ, wenn man Andreas Jäger heißt, hat sich Klimajäger irgendwie angeboten. Na, ich bin irgendwie schon auf der Jagd in den vergangenen Jahren, also angefangen hat sehr stark mit, was passiert beim Klima jetzt wirklich, was tut sich, wie kann man das den Leuten erklären und so. Und jetzt bin ich ganz stark auf der Jagd nach Lösungen. Also was können wir eigentlich tun, um den Klimawandel abzufedern? Also was sind die Möglichkeiten, die wir haben? Weil immer alle nur vom Problem reden und keiner redet von der Lösung oder den Lösungen, die wir brauchen. Und die wir schon haben, wir müssen sie nur kommunizieren, das ist mein Credo.
Das stimmt, das Wort Klima, das ist ja wirklich sehr, sehr negativ behaftet. Und du hast jetzt zum Beispiel auch auf Social Media einen Adventkalender gestartet, wo es eben darum gegangen ist, dass du Good News verbreitest. Wie hast du das so empfunden? Haben die trotzdem auch funktioniert, diese Good News, oder funktionieren diese zugespitzten, emotional aufgeladenen Beiträge im Netz trotzdem noch besser?
Unter Umständen schon. Das Negative funktioniert oft besser, weil es sozusagen in der Evolution einfach begründet ist. Du musst dich um das Negative zuerst kümmern, weil das kann dich sozusagen, kann dein Leben gefährden. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir so viel Negatives haben in den Medien, dass die Leute dürsten nach etwas Positivem auch. Und das merkt man. Also das Wort Good News, keine Ahnung, das klingt so abgedroschen. Und ich habe es auch schon in anderen Medien gesehen und gedacht, ja, es ist eigentlich wahr. Ich mache jetzt einen Adventkalender jeden Tag nur das Gute erzählen, weil wir sind so fokussiert auf das Negative, dass das gut tut, und es ist sehr gut angekommen. Also es waren eine und gesagt, boah, super, endlich kann man in der Früh was Nettes lesen, was nicht gelogen ist. Es ist halt nur der Teil der Wahrheit, wie das Schlechte nur ein Teil der ganzen Wahrheit ist. Ist das Gute auch nur ein Teil, aber den kann man auch einmal anschauen.
Das heißt, du diskutierst auch auf deinen Plattformen mit deiner Community. Was frustriert dich denn da am meisten, beziehungsweise was überrascht dich denn da auch immer positiv in diesem Diskurs?
Frustrieren tut mich, wenn das Thema ist halt sehr einschläfernd. Wie soll ich sagen, es ist nicht, weißt du, wenn irgendwo Thema saurer Regen, ja, da haben wir nur die Quellen schnell entschlacken müssen und entschwefeln müssen mit Heizö leicht und das Thema war erledigt. Also du hast die Ursache, den Schornstein und den Auspuff vom Auto in die Hand genommen und hast sehr, sehr schnelle Ergebnisse gehabt. Und zwar wirklich lokal. Die Luft ist da besser geworden. Wir haben plötzlich innerhalb von 10 Jahren haben wir das Problem saurer Regen abgeschüttelt.
Magst du mal ganz kurz erklären für die breite Masse, was du genau unter sauren Regen verstehst?
Ja, das war das große Thema in den 80ern, dass wir sozusagen durch schwefelhaltige Abgase sehr viel, das hat sich in den Regentropfen gelöst zu saurer, zu Schwefelsäure. Und das Ganze war dann, da war der Regen sozusagen so sauer, dass er die Pflanzen kaputt gemacht hat. Also die sind sozusagen über ganze Wälder an Übersäuerung des Bodens sozusagen eingegangen. Das war das ganz große Problem der 70er, 80er Jahre. Und irgendwann hat man mal gesagt, okay, jetzt müssen wir wirklich was machen. Diese Umweltfuzis scheinen recht zu haben. Und dann hat man sozusagen Heizöl leicht und man hat sozusagen diese Brennstoffe entschwefelt und hat damit innerhalb von 10 Jahren ist man mit den SO2-Werten, also mit den Schwefelsäurewerten, so runtergekommen. Also man hat das Problem in 10 Jahren wirklich gelöst gehabt. Und das war wirklich ganz klar Ursache-Wirkung. Wir machen hier in Österreich was, also haben wir hier mit unserer Luft sofort ein Ergebnis. Und beim Klima ist ein bisschen was anders. Ich mache hier in Österreich was, es ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und nur wenn alle auf der ganzen Welt diesen Tropfen auf den heißen Stein machen, können wir ihn kühlen. Das ist das Problem beim Klima. Deswegen muss man auch die Kommunikation ändern. Und das glaube ich, darum geht es jetzt in der Kommunikation, dass man sagt, du pass auf, es geht ums Klima, aber es geht eigentlich vor allem um ein besseres Leben. Weil wenn ich heute mit, ich habe es mal wieder gedacht, ich bin heute, was ich nie bin, aber ich habe einen Transport zu machen mit dem kleinen Elektroauto unterwegs, mit dem gebrauchten. Und in der Tiefgarage stinkt es Gott elendiglich. Die Diesel stinken einfach. Ja. Und so, also wenn wir anfangen, Elektroautos zu fahren, das gut abgemischt, da gibt es vernünftige, gute Argumente, wieso das dem Klima sehr wohl hilft. Und wieso das gut ist, wenn wir das machen, dann machen wir automatisch auch die Luft bei uns sehr viel besser. Wir hatten in Europa bis vor 10 Jahren, hat man gesagt, 5 Jahren noch, hat man gesagt, jährlich sterben 400.000 Menschen in Europa vorzeitig an schlechter Luft. Mittlerweile haben wir den Kohleverbrauch in Europa, also die Kohleverstromung, um über 60% gedrückt, also fast zwei Drittel runtergedrückt. Und die Luft ist schon so gut, dass mittlerweile nicht mehr 400.000 vorzeitig sterben in ganz Europa, sondern nur noch 230.000. Also das sind Geschichten, die muss man auch erzählen. Wir atmen jetzt eine wesentlich bessere Luft als noch vor 10 Jahren. Das ist doch super. Und dahin geht's. Und ganz nebenbei helfe ich noch, weil ich eben keine Kohle mehr verbrennen, die dann wieder CO2 an das Klima belastet, helfe ich noch dem Klima. Aber eigentlich geht es darum, uns selber zu helfen. Insofern war ja auch der Putin, ist ja der größte Klimaschützer überhaupt. Also das hat ja, also das Ganze, wir steigen jetzt aus russischem Gas aus, ist ja ein feuchter Traum jedes Meteorologen, der sich mit dem Klima beschäftigt. Also wir müssen das Gas abschütteln und hätte nie gedacht, dass das geht. Aber mit dem Putin haben wir es geschafft.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf etwas eingehen, was du vorhin gesagt hast, und zwar die Umweltfuzzis scheinen recht zu haben oder haben quasi recht gehabt. Warum glaubst du, ist dein Beruf so negativ behaftet? Also warum sagt da die Gesellschaft, na, die Umweltfuzzis und jetzt wollen die schon wieder was?
Weil sie sich eben schwer tun, Ursache und Wirkung auseinanderzuhalten und weil sie sich eben machtlos fühlen. Ich glaube, das ist das generell diese Zeit, das macht das auch für die jungen Menschen wahnsinnig schwer. Ich habe selber Kinder, eine Tochter ist 16, die andere ist 23 und es ist eine Zeit, wo es nur Krisen gibt. Ja? Es gibt den Krieg und es gibt die Umwelt und es gibt das und es gab und jetzt gibt es das Klima auch noch dazu. Also das kann schon, da kann man sich schon machtlos fühlen und ich glaube, das ist eine Trotzreaktion, dass man denkt, wenn ich schon nichts machen kann, also ich habe gefühlt, kann ich nichts machen, dann ist das eh alles eine Chance und diese Trotteln und so, ich lebe eh so gut weiter und mir ist eh fein, wenn es im Winter nicht so kalt ist und im Sommer wärmer ist und. Also ich glaube, dass es eine reine Trotzreaktion ist, aber die damit zusammenhängt, dass man einfach die Kommunikation, die Klimakommunikation nicht so gut passt. Also das muss noch besser auf Schiene kommen. Das ist sozusagen meine Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Für meinen kleinen Teil, den ich dazu beitragen möchte. Es gibt noch andere. Ja.
Wie reagierst du da drauf, wenn eben jemand von deiner Community sagt, naja, ich alleine kann eh nichts bewirken, deswegen ist es eh wurscht. Also was redest du solchen Menschen?
So reagiere ich. Ich könnte gar das Argument schon nicht mehr hören. Es ist so dumm. Es ist so unsäglich dumm. Es ist so ungefähr so, wie wenn ich sage, ja, ich schlage meine Kinder, weil es alle anderen auch machen. Ja? Es muss jeder bei sich anfangen und das besser machen und dann sind wir Vorbildwirkung und dann strahlt das auch aus. Zum Beispiel, ja, was kann Europa machen? Europa hat einen wahnsinnigen Einfluss als Riesenmarkt, zu dem wir auch gehören, auf die anderen. Da gibt es Triple-Down-Effekte. Also wenn wir sagen, wir kaufen nur noch die Sachen, die wenig CO2 am Buckel haben und die anderen zahlen Strafe, dann sagen die Chinesen auf einmal, bei uns gibt es das Gesetz zwar nicht, aber ich will ja die Strafe nicht zahlen, also werde ich das Ding produzieren mit weniger CO2. Also das strahlt alles auf, das darf man nicht vergessen. Wir haben natürlich auch eine geschichtliche Verantwortung, weil wir über die Geschichte sehr wohl überproportional viel CO2 ausgestoßen haben. Aber auch sonst. Also wenn ich nicht mehr daran glaube, dass ich was bewirken kann, dann bitte gehen wir doch einfach nicht zur Wahl, zum Beispiel. Also dann gehe ich doch auch nicht zur Wahlurne. Was soll es denn überhaupt noch? Dann kann ich mich gleich irgendwo einsperren, weil ich kann eh nichts mehr tun. Also ich mag diese fatalistische Einstellung und sie ist richtig dumm. Überhaupt nicht mehr. Also man kann sehr wohl was tun. Wenn wir jetzt gerade im Auto fahren, überlegen wir meinen neuen Post. Da wird es darum gehen, um Skifahren oder Baden. Ich habe nämlich im Radio gehört, da gibt's also für Skifahren wissen wir, in Österreich kann man toll Skifahren gehen. Ja, okay. Und dann höre ich im Radio, ja, Vietnam. Man kann jetzt um 800 Euro nach Vietnam fliegen. Viel zu billig. 800 Euro nach Vietnam. Und dann gehe ich heute, ich habe es bewusst angeschaut, am Badeurlaub in Vietnam. Ein Vietnam-Kost. Also da kann man auch baden. Jetzt kann ich entscheiden, okay, was mache ich jetzt, die Semesterferien? Ja, was mache ich jetzt? Gehe ich baden oder gehe ich Skifahren? So, und dann rechnen wir uns mal aus. Wenn ich mit dem Auto Skifahren gehe, sagen wir, wir sind zu viert, ja, Eltern mit zwei Kindern, fahren zu viert Skifahren, dann ist der CO2-Ausstoß von dem Auto, das der größte CO2-Ausstoß vom ganzen Skiurlaub, und das sind 200 Kilo. So, und wenn ich sage, na, Hanoi ist viel lustiger und ich möchte in Vietnam baden, ja, das wird total cool werden und ich steige in den Flieger, dann habe ich nur beim Flieger 10 Tonnen. Das sind die Unterschiede. Und da kann ich sehr wohl was machen. Und da kann ich sehr wohl entscheiden, mache ich einen Impact oder nicht. Kurze Frage, lange Antwort.
Alles gut, deswegen bist du auch hier. Also du beschäftigst dich schon seit ganz vielen Jahren intensiv mit Wetter und Klima. Wenn du so zurückblickst, was hat sich denn in dieser Zeit am deutlichsten verändert? Also jetzt egal, ob meteorologisch gesehen, gesellschaftlich oder auch medial.
Boah, es hat sich extrem viel geändert. Also was sich geändert hat, ich bin so alt, dass ich in den 80er Jahren studiert habe. Und da ist immer noch ein bisschen diskutiert worden. Es hat schon ein bisschen angefangen, nach oben abzufliegen. Aber das ist eigentlich noch im Bereich der natürlichen Schwankungen. Und es war noch nicht so beweisbar, ob das jetzt eine natürliche Schwankung ist, die stattfinden, oder ob schon der Mensch ist. Und ich habe das dann natürlich jetzt über diese 4 Jahrzehnte intensiv verfolgt. Und es zeigt sich, dass leider alle Prognosen, die wir damals gemacht haben, dass die voll eingetroffen sind. Also es ist aus einer, doch, es ist total logisch. Also der Mensch wird das Klima verändern durch CO2, durch Methan und diese ganzen Treibhausgase. Doch, es ist logisch. Ist seit den Nullerjahren circa, also das sind auch schon wieder 26 Jahre her, seit den Nullerjahren, seit der Jahrtausendwende, ist es einfach im Beton gegossen. Ja, das ist einfach so. Ja. Und da kann man nicht mehr drum rütteln. Und das hat aber dann gedauert bis vor 10 Jahren, dass die Leute nicht mehr bei Vorträgen aufgestanden sind und gesagt haben, das glauben sie nicht, dass so ein kleines CO2-Molekül das mal alles machen kann. Ja. Die weißen Männer, die Ingenieure, die dann so aufstehen und alles besser wissen. Ja. Das passiert eigentlich nicht mehr. Also das ist angekommen, dass das wirklich so der Fall ist. Aber dann, ja, wer weiß, es ist immer noch so ein Verhandeln. Ja, aber das sind doch natürliche Schwankungen und also das hat sich geändert, der harte Widerstand, aber er ist eher passiv geworden. Dann ist, pass auf, 2018, 2019 ist die Greta Thunberg gekommen. Ja? Und das hat uns alle geflasht. Also das war für uns Meteorologen, die sich mit Klima beschäftigen, war das unglaublich. Das war so toll, das war so schön. Es hat sich jeder gefreut, dass ein 17-jähriges, 16-jähriges Mädchen es schafft, so viel zu bewegen. Alle anderen reden wir schon seit 10 Jahren vom Klimawandel, die kommt und auf einmal glauben sie es. Es war Bussi. Also es war das Schönste überhaupt. Aber jetzt sind wir mitten, seit letztes Jahr, seit 2025, mitten im Backlash. Und das hat sich massiv geändert. Backlash per Definition ist sozusagen eine reaktionäre Haltung, wenn ich eine Veränderung nicht haben will. Dann mache ich Stimmung dagegen, ich will das nicht haben. Das ist wendmassig. Und woher kommt die? Natürlich, weil es den Fossilen langsam an den Kragen geht. Das waren ja alles Gedankenspiele. Weißt du, wie viele Elektroautos weltweit 2025 verkauft wurden von 100%? Was schätzt du? Ganze Welt, also von Norwegen, wo es 90% sind, über Österreich, wo wir mittlerweile bei 20 sind, bis zu Uganda von mir aus. Keine Ahnung, ja? Was glaubst du? Ganze Welt, alle Entwicklungsländer, alle Schwellenländer, alle dabei. Was schätzt du?
Naja, wahrscheinlich unter 20%.
Ein Viertel mittlerweile, 25%. Das boomt unglaublich, ja? Es boomt unglaublich. Und jetzt passiert Folgendes. China zum Beispiel boomt natürlich hier. Die haben ja extremen CO2-Verbrauch und Ölverbrauch. Der Ölverbrauch geht zurück. Das ist ein Riesenmarkt, da geht der Ölverbrauch zurück. Die drehen durch. Die drehen am Rad. Die ganzen Ölmultis, die drehen durch. Das ist der Backlash, dass die jetzt total Stimmung da geben. Ah, da gibt es die seltenen Erden und da gibt es das und auf das müssen wir aufpassen, auf das müssen wir aufpassen. Und Elektromobilität wird ganz, ganz schlecht geredet, obwohl es eindeutig richtig gemacht, absolute Lösung ist. Das kann ich auch 1000 Mal, könnte ich so reden. Aber das ist passiert. Also wir haben gekämpft mit, ist es überhaupt wahr? Dann ist es anerkannt worden. Und jetzt, wo die Gegenmaßnahmen sozusagen greifen, werden die Alten, die auf ihren Pfründen sitzen, werden nervös und schlagen dagegen. Aber die haben auf Dauer verloren, das ist meine Hoffnung.
Klimawandel bedeutet ja auch zeitgleich Hitze, Überschwemmungen, Starkregen. Und in diesem Zusammenhang hört man auch ganz oft das Wort Attributionsforschung. Möchtest du uns das vielleicht mal kurz erläutern, was das heißt?
Oh, das ist jetzt eine spannende Frage. Es ist so, also früher war im Grunde die Schwankungen beim Klima sind enorm von Jahr zu Jahr. Das ist das Problem, dass die Schwankungen, das langjährige Mittel der Anstieg der Temperatur überlagert ist von einer jährlichen ganz starken Schwankung. Dann hast du dieses Shifted Baseline-Syndrom, wo du gar nicht merkst, dass sich was ändert unter deinem Hintern. Es ist ja alles komplett anders, ja, als früher war. Früher hat man ganz klar gesagt, 2003 war, stellt sich jetzt raus, damals gesagt, Jahrtausendsommer, mittlerweile ist halt, waren die anderen auch schon ganz knapp dran. Aber damals war das, boom, ist es der Klimawandel? Dann hat jeder Meteorologe 2003 gesagt, das kann, und jeder Klimatologe, das kann man so nicht sagen. Das an einem Ereignis kann ich das nicht festnageln. Geht nicht, ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen, ich weiß nur, es ist sehr wahrscheinlich, aber es ist nicht beweisbar. Und dann hat sich seit den 10er, 15er Jahren ungefähr die Attributionsforschung entwickelt. Wo man gesehen hat, wo man halt einfach, ich kann ja das Wetter, das Klima, wie es jetzt ist, modellieren. Ja? Und dann, ich kann es wirklich mit einem physikalischen Modell nachbauen. Ja? Jetzt habe ich das Klima der Erde nachgebaut. Und für mich ist das Klima in Österreich nachgebaut. Und jetzt kann ich sagen, ich nehme diese Wetterlage an, also die Wetterlage, keine Sommertemperaturen, 70 Tage über 30 Grad. Wie wahrscheinlich ist das beim Klima, sagen wir, um 2000? Und dann lasse ich einfach das Modell 1000 Läufe machen, vielleicht 10.000 Läufe machen, dann sehe ich eine Wahrscheinlichkeit. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Weil ich kann auch bei einem kühlen Klima einen sehr warmen Sommer haben. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Dann kommt eine kleine Wahrscheinlichkeit raus. Und wenn ich dann sage, so, und jetzt tun wir mal in das Modell mehr CO2 und tun das rein, was passiert jetzt? Und dann werde ich sehen, dass dieser extreme Sommer öfter vorkommt. Und das ist Attributionsforschung, wo ich wirklich über statistische Verfahren ganz genau nachweisen kann, das Ding ist früher auch passiert, aber jetzt viel wahrscheinlicher. Wir haben jetzt ein Hochwasser, das früher alle 100 Jahre gekommen ist, kommt jetzt alle 20 Jahre und das kann ich über Attributionsforschung auch nachweisen.
Wird deiner Meinung nach in der öffentlichen Debatte und in den Medien der Einfluss des Klimawandels auf das Extremwetter eher übertrieben oder doch eher unterschätzt? Also wie nimmst du das wahr?
Es wird teilweise übertrieben, aber dann halt wieder vergessen. Also ich glaube, es wird unterschätzt. Also wenn wir das Hochwasser von 2024 haben im September, wer sich noch erinnern kann, als wir dieses tausendjährliche Hochwasser am Wienfluss hatten. Ja. Tausendjährlich heißt eine statistische, das Hochwasser an der Wien, den Wienfluss tut man schon lang bepegeln. Ja. Da hat man keine Ahnung, wie viele 150 Jahre sicher Aufzeichnung von diesem Pegel. Und dann kannst du die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass das Wasser da oben ist. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Dann hat man gesagt, das ist alle 1000 Jahre. Und das hatten wir. Aber 2024. Und es wird total unterschätzt, dass einfach durch den Klimawandel mehr Energie in der Atmosphäre ist, mehr Wärme in der Atmosphäre ist, die dafür sorgt, dass mehr Feuchtigkeit aufgenommen wird. Und wenn dann die meteorologischen Umstände passen, das muss gar nicht Klimawandel sein, es passen einfach nur die Umstände, dann ist einfach mehr Feuchtigkeit im Schwamm. Dann kommt einfach mehr raus. So muss man sich jetzt bildlich vorstellen. Und ich glaube, das wird total unterschätzt. Es ist einfach jedes Grad wärmeres Klima sind 7% mehr Wasserdampf. Das heißt, wir sind jetzt 3 Grad wärmer in Österreich als vor 100 Jahren. Das sind 21% mehr. Und das ist dann halt der Unterschied zwischen 100 und 121 Liter. Das ist genau die Überschwemmung.
Du hast ja die Klimakommunikation zur Aufgabe gemacht. Was würdest du denn wünschen bei so einer verantwortungsvollen Berichterstattung über Extremwetter? Wie soll die ausschauen, deiner Meinung nach?
Ich glaube, sie ist gar nicht so schlecht. Sie ist gar nicht so übel. Also wenn ich jetzt an das Hochwasser 2024 denke, sind wir mit dem blauen Auge davon gekommen, weil die Prognosen mittlerweile, die waren wirklich unglaublich gut. 5 Tage vorher zu sagen, ja, 200 bis 400 Liter. Und die sind genau gekommen. 200 bis 400 Liter aus diesem Ereignis. Ich meine, es ist der halbe Jahresniederschlag von manchen Gegenden in Österreich. In 4 Tagen. Also die Vorhersage war sehr gut. Man hat wir sind mit dem blauen Auge davon gekommen, weil unsere Blaulichtorganisation und Feuerwehr, die sind ja perfekt. Also die haben das wirklich toll gemacht, das abgefangen und trotzdem ist genug passiert. Und es wurde auch danach über den Klimawandel diskutiert und jetzt kommt's. Und es war genau, ich weiß nicht, einen Monat später war die Nationalratswahl. Wo hat die FPÖ am meisten Stimmenzuwachs gehabt? In den Gegenden, wo es am meisten geregnet hat, wo es am meisten Überschwemmungen gab. Also da scheint die Kommunikation nicht, das kommt irgendwie nicht an. Ich dachte mir, okay, das wird dem Umweltschutz helfen. Es hat ihm nicht geholfen.
Ich habe das schon auch so noch im Kopf, dass die Headlines sehr reißerisch waren oder eben auch so quasi die Titelbilder einfach sehr extrem dargestellt wurden. Aber es ist ja auch extrem. Andererseits sagst du, man soll die Kommunikation positiv darstellen. Also das ist ja irgendwie sehr, sehr schwierig, oder? Wie schaffst du das, dass das einhergeht?
Es geht ganz, ganz einfach, du weißt eben, in diesem Kübler-Ross-Grief-Cycle, wenn du ein Problem hast, da geht es immer zuerst einmal nur Ablehnung, das gibt es nicht, dann der Ärger, dann kommt irgendwie das Verhandeln. Wie ist es vielleicht, reicht es, wenn ich mir ein Auto kaufe, das ein bisschen weniger Diesel braucht, ja? Und dann kommt die Depression und dann kommt erst das Akzeptieren und das Nachvorschauen. Und darum geht es. Es geht um beides. Es geht darum, hey, ja, mit dem haben wir gerechnet, das müssen wir jetzt handeln. Um diese Hochwasser kommen wir nicht herum. Das handeln wir, das haben wir gut gehandelt, Bussi, super, so weiterarbeiten. Aber jetzt müssen wir hergehen, jetzt wo wir noch einmal gesehen haben, was das bewirkt, jetzt müssen wir hergehen und die Lösungswege beschreiten. Das heißt, wegkommen von CO2 und von Methan und anderen Treibhausgasen. Also das wäre der Punkt. Der Punkt ist sozusagen, das als Anhaltspunkt zu nehmen und zu sagen, okay, noch einmal, diese Bestätigung, es gibt es, aber wir schauen nach vorne. Zuerst einmal, das Gute an der Geschichte ist, und das habe ich auch erzählt, es ist eindeutig Klimawandel, aber das Gute an der Geschichte ist, wir sind wahnsinnig gut damit umgegangen. Wir haben es geschafft, rein von wissenschaftlich super Prognosen zu machen. Wir haben es geschafft, die Gesellschaft so weit zu kriegen, dass es super reagiert hat. In Deutschland, im Ahrtal, ein paar Jahre vorher, diese Unglaublich mit über 100 Toten und 4 Milliarden Euro Schaden und so. Wieso sind die Menschen gestorben? Weil die Warnungen der Meteorologen nicht unten bei der Feuerwehr angekommen sind. Das ist ein offenes Geheimnis in Deutschland. Das ist nicht bei uns funktioniert das. Wir sind gut da. Wir sind gut in Bewältigung von Katastrophen. Das ist die gute Story. Und das muss man nehmen. Genau deswegen müssen wir jetzt aber schauen, weil es gibt, wie viele Sandsäcke auf der Welt gibt es? Es gibt die Grenzen der Anpassung. Das muss man auch klar. Schau jetzt, also so wie das Wetter jetzt ist, mit dem Extremwetter, das können wir handeln. Ja? Das packen wir. Das schaffen wir irgendwie, das kostet Geld und wir können uns, da wissen wir, da müssen wir ein bisschen verbauen und da müssen wir noch das und das und das machen. Aber es gibt Grenzen der Anpassung. Wenn wir so weitermachen, werden wir in Zukunft irgendwann gewisse Täler in Österreich einfach absiedeln müssen. Weil wir sagen, für die paar Häuser da drinnen immer, das können wir uns einfach nicht leisten. Wir sperren das Tal zu und wenn das Wetter schön ist, darf man rein.
Was du vorhin schon angesprochen hast, Akzeptanz statt Ignoranz, also dass wir eben quasi das Ganze akzeptieren. Was unterschätzen wir gesellschaftlich beim Thema Klimawandel und Extremwetter am meisten?
Was wir am meisten unterschätzen, und das ist auch wirklich schwer intuitiv einfach nicht zu begreifen, was wir am meisten unterschätzen ist, es ist jetzt 3 Grad wärmer in Österreich, als es war vor 100 Jahren im Jahresmittel. Ja, dann habe ich am Nachmittag statt 27 Grad, 30 Grad. Wo ist jetzt da der große Schaden? Also das ist intuitiv nicht zu verstehen. Diese 3 Grad gemittelt auf ein Jahr versteht man nicht. Ich verstehe zu 35 Grad am Nachmittag oder 40, da sage ich ja, 40 ist schon sehr viel heißer, obwohl 35 auch schon heiß ist. Aber das kann ich verstehen. Und das ist, glaube ich, das Statistik ist ein Hund. Also der Mensch ist kein geborener Statistiker, im Gegenteil.
Macht dich also da eher die gesellschaftliche Reaktion oder eben die physikalischen Veränderungen mehr nervös, sage ich mal?
Mir macht die Reaktion im Moment mehr Sorge, weil das Kopf in den Sand stecken, das bringt halt nichts. Und vor allem, es tut mir so weh, wenn ich sehe, dass wir alle Möglichkeiten haben. Also global, wir haben alle Möglichkeiten. Wenn ich sehe, was da gerade abgeht, das Wunder der Photovoltaik, was da gerade passiert, China elektrifiziert Afrika. Wir haben technisch alle Möglichkeiten. Im Moment sind wir da, dass wir der Energiebedarf der Welt steigt. Ja, die müssen sich auch entwickeln und die ganzen Rechenzentren, die wir brauchen für KI. Nicht? Der Energiebedarf steigt und der wurde jetzt abgedeckt von erneuerbaren Energien. Das Problem ist, dass der Sockel am Fossilen noch nicht wirklich weggeht. Wenn man nicht, und da muss man eben ganz bewusst steuern und sagen, na. Es ist, auch das 3-Liter-Auto ist schon lange keine Lösung mehr. Da hätten wir in den 80ern drüber diskutieren können, aber nicht mehr jetzt. Das 3-Liter-Auto, von dem immer alle geredet haben, vergiss den. Es gibt nur noch das 0-Liter-Auto. Es gibt keinen Kompromiss. Mit der Natur kann man nicht, mit Physik kann man nicht feilschen. Das geht nicht. Und das ist das, was mir Sorgen macht, dass wir vielleicht ein bisschen zu wenig schnell sind. Wobei ich überzeugt bin, als Menschheit oder als Menschen oder als Gesellschaft, irgendwann sind wir immer in die Gänge gekommen.
Wenn man mit dir spricht, dann merkt man schon, dass du eben wirklich immer so diesen positiven Blick hervorhebst und dass du immer positiv an die Sache rangehen möchtest, auch wenn es eben ein schweres Thema ist und wenn wir über die Probleme sprechen müssen. Wenn du jetzt unseren Hörern und Hörerinnen noch etwas auf den Weg mitgeben möchtest, was wäre denn ein realistischer, aber positiver Blick auf die nächsten 10 Jahre?
Ein realistischer Blick und positiver Blick ist, dass ich glaube, dass jetzt zum Beispiel die Energiewende voll in Fahrt ist. und dass das die große Chance ist, wirklich auch für ein besseres Leben. Ein anderes und ein viel besseres Leben. Der Punkt ist nicht Verzicht, es geht sogar um Gewinn. Weil es geht sogar um Gewinn. Also das neue Leben, das jetzt kommt, das ist viel besser als das Leben, was wir jetzt haben. Da bin ich fest überzeugt, das haben wir voll in der Hand. Es liegt nur an uns, weil die Technik sind da, die Menschen müssen es nur verstehen. Es geht ja auch um Verhaltensänderung und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg und ich bin irgendwie dann doch optimistisch, das schaffen wir.
Andreas, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst und danke, dass du eben für eine bessere Zukunft kämpfst. Kurz vor Schluss haben wir jetzt noch den Ökostrom AG Kurzschluss. Das bedeutet, ich stelle dir jetzt gleich 5 kurze Fragen, einfach ganz spontan beantworten.
Ja.
Bauchgefühl